Liebe Gemeinde, noch einmal zwei Verse aus diesem besonderen Kapitel in der Bibel, wo wir in die innersten Gedanken von Jesus schauen dürfen. Johannes 17, Vers 15 und 16 und 17. Ich bitte dich nicht, betet Jesus zu Gott, sie, die Jünger, aus der Welt wegzunehmen, aber ich möchte, dass du sie in der Welt bewahrst, so hat Luther geschrieben hier in der neuen Übersetzung, dass du sie vor dem Bösen in Schutz nimmst. Sie gehören nicht zur Welt, so wie ich nicht zu dieser Welt gehöre, aber heilige sie, weihe sie durch die Wahrheit zum Dienst. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie durch die Wahrheit zum Dienst geweiht sind. Und ich bete nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihr Wort von mir hören und mir vertrauen werden. Liebe Gemeinde, es ist etwas Kurioses passiert, wenn man das einmal in geschichtliche Szenerie setzt. Alles, was wir an Geschichtsbewusstsein in uns haben, müssen wir jetzt mal anschalten, um uns klarzumachen, dass etwas Kurioses passiert ist. Letzte Woche hatten wir Mönche zu Gast. Mönche, die im Kloster leben. Und die dann ab und zu die Klostermauern, das Tor aufmachen. Übrigens ganz modern, das geht da mit Knopfdruck. Also man sitzt im Auto und die Mauer geht auf, man fährt durch, das Tor geht auf und hinterher geht das Tor wieder zu. Also wirklich moderne Mönche. Und dann kommen sie aus dem Kloster heraus und wie hier, ich sende sie in die Welt, damit sie das Wort verbreiten. Und dann sind sie zu uns gekommen nach Obertshausen, um uns das zu sagen und zu singen. Aber interessanterweise, und das ist jetzt das Kuriose, ich habe vor zwei Tagen kurz dran gedacht, dieser Reformationstag dieses Jahr, der ist so ein bisschen untergegangen. Dieser evangelische Feiertag, der in neuen Bundesländern zum Teil wirklich wieder ein freier Tag ist, damit man sich neu darauf konzentriert. Ich muss jetzt mal unterbrechen. Also ich habe euch nicht auseinandergesetzt, damit ihr jetzt mit dem anderen Nachbarn weiterredet. Der merkt es überhaupt nicht. Ich bin so schnell nicht aus dem Konzept zu bringen, aber er merkt nicht mal, dass ich mit ihm rede. Hey. Hey. Jetzt. Gut. Entschuldigung. Ihr seid ganz nett, aber du musst jetzt einfach mal kapieren, dass du höchstens so leise, dass ich nichts hören kann, in das Nachbarohr flüstern darfst, aber reden nicht. Okay. Also das Kuriose ist, am 31. Oktober war doch Reformationstag. Und dieser Reformationstag, der wird ja nun mal einfach so gesetzt, ist natürlich nur ein Punkt gewesen, was an diesem Tag passiert ist, von einer unglaublichen dynamischen Entwicklung, die damals vor 500 Jahren in Gang kam und die dann dazu führte, dass Luther sagte, verlasst die Klöster. Raus aus den Mauern, die Mönche sollen gehen und die Nonnen sollen rausgehen und sollen sich miteinander verheiraten und die übrig geblieben ist, die hat er dann auch noch genommen, wie er sagte damals, um den Teufel zu ärgern. Und inzwischen gibt es einen sehr schönen Roman, über eine Biografie über das Leben von dieser Katharina von Bora. Und nun haben wir die Situation, dass wieder, wie uns das die Christusträger erzählt haben, nach dem Krieg eine Entwicklung auch in der evangelischen Kirche eingesetzt hat, dass Leute, wie diese Christusträger auch dazugehören, erkannt haben, wir müssen wieder radikaler werden nach einer Zeit der großen, großen Verweltlichung der Kirche und der Christenheit. Nachdem wir das Erbe der Reformation verloren haben, nachdem wir diese evangelische Freiheit, die wir damals gewonnen haben, ausgenutzt haben, missbraucht haben, um nicht in der Welt zu sein und nicht von der Welt zu sein, sondern zum Teil auch als Christen in der Gefahr gewesen sind, von der Welt zu werden, nun müssen wir wieder den heiligen Raum suchen. Und es gibt tatsächlich Kommunitäten, es gibt wieder evangelische Mönche, es gibt wieder die Idee, Nachfolge Jesu Christi, also wie auch bei den Christusträgern, so konkret werden zu lassen, dass man jetzt freiwillig eben diese Dinge, die man damals in der katholischen Kirche als weltlich bezeichnet hat, hinter sich lässt, um Freiraum zu gewinnen für die Nachfolge. Also freiwilliger Verzicht auf Dinge, die man haben kann in der Welt. Reichtum, Geld, Besitz, Frauen, Kinder, Familie. Um dann eben innerhalb dieses Raumes eines Klosters sich zu besinnen auf das Wesentliche, um dann von dort aus und nachdem man das Wesentliche wiedergewonnen hat, das auch wieder in die Welt zu tragen, natürlich. Könnte es nicht sein, dass auch wir normalen Gemeindemitglieder es manchmal nötig hätten, ins Kloster zu gehen? Sie können eine Vorstufe üben. Sie können sagen, ja, ich sehne mich nach so einem Freiraum, und Sie können sich den Schlüssel geben lassen und Sie können dann mal abends, wenn hier sehr schön die Lichter von draußen reinleuchten, die Stadt hat gesagt, alle katholischen Kirchen werden angestrahlt, die Herz-Jesu-Kirche, also ihr kriegt auch so ein Licht. Und so leuchtet jetzt die Waldkirche sehr schön abends hier im Licht, und wenn man hier drin sitzt, in der Stille einer Kirche, und das Licht leuchtet so rein, da kann man sich wirklich besinnen aufs Wesentliche. Kann man sich seine betenden Gedanken machen über Altar, über Kreuz, über Licht. Und so kommt man wieder aufs Wesentliche. Interessant ist also dieser Tag, der Reformationstag kam innerhalb dieser Woche, in denen wir die Christusträger zu Gast hatten, zusammen mit dem Feiern im Bürgerhaus. Und deswegen ist er dieses Jahr natürlich etwas untergegangen in den Open-House-Abenden. Versuchen wir uns nochmal zu vergegenwärtigen, 500 Jahre vor uns. Das Lebensgefühl war wirklich völlig anders. Wir leben heute in einer Welt, der fast nichts mehr heilig ist. Und das macht auch die Verkündigung der Botschaft immer schwerer, weil wer freut sich schon, wenn sie jetzt auf die Straße gehen würden und sagen, hey, denk mal, Jesus Christus hat dir deine Schuld vergeben. Weil der Resonanzboden ist weg. Man kann sich nicht freuen über die Vergebung von Schuld, über Erlösung des Evangelium. Vielmehr, das Evangelium ist keine frohe Botschaft für den, der das Problem nicht empfindet. Bieten Sie mal jemanden die Lösung eines Problems an, der das gar nicht als Problem empfindet, was eins ist. Und das nennt man, der Resonanzboden fehlt. Damals war das wenigstens noch klar. Wenn auch vieles im Argen lag und die katholische Kirche am Ausgang des Mittelalters in viele unnötige Sonderlehren und Irrlehren auch sogar verstrickt war und Luther sie davon befreien wollte, indem er sie zurück zum Wesentlichen der biblischen Botschaft führen wollte. Eins war noch klar, von dem wünschten wir uns heute mehr. Die Leute haben noch Ehrfurcht gehabt vor dem Heiligen. Das war natürlich leider auch pervertiert ins Extrem. Sie sahen in Gott wirklich nur den Richter, den Heiligen, den Reinen und den Vollkommenen und dazu sich selbst in der Welt als großen Gegensatz. Und das war das Problem von Luther, vergegen wir uns das nochmal, worunter er gelitten hat. Er hat gesagt, Gott ist heilig. Gott ist vollkommen. Ich, Mensch, bin ein Sünder. Und dafür wird er mich verdammen. Und er dachte, wie viele damals, raus aus der Welt, raus aus den weltlichen Berufen hinein ins Kloster, um sich ganz darauf zu konzentrieren, wie komme ich in den Himmel? Und dann hat er gespürt, du liebe Zeit, die Welt ist ja nicht nur um mich herum, die Welt ist in mir. Und er hat mit seinen Anfechtungen, mit seinen Versuchungen, mit seinem Triebhaften gekämpft. Er hat sich sogar gepeitscht, mehr wie andere, um seinen Körper zu zähmen und eben da seinen Geist zu befreien. Einmal findet ihn sein Abt, weil er sich so bewusstlos geschlagen hat, selbst mit seiner Peitsche, dass er nicht mehr zum Gebet kommen konnte, und er wird vermisst, und der Abt geht hin und sieht ihn da liegen und sagt zu ihm: Martin, Bruder Martin, du kannst deiner Seele nicht helfen, indem du deinen Körper peinigst. Bis er dann, und das war sein Konflikt, stellen wir uns den nochmal vor Augen, er wusste, Gott meint die 10 Gebote hundertprozentig ernst. Und das führte ihn an seine Grenzen. Wer kann die halten? Und dann sollte er, das wusste er, das höchste Gebot ist Gott lieben. Über alles. Von ganzem Herzen. Und dann, wie sollte er einen Gott lieben, der uns Gebote gibt, an denen ich scheitere? Grausamer Gott. Wie soll ich einen gütigen Vater glauben und lieben, der mich ständig an meine Grenzen führt, denen ich nicht genüge, den Ansprüchen, die er stellt? Unmöglich. Und so regte sich in ihm sogar das Hassgefühl. Er hat es als seine größte Sünde gebeichtet, dass er Gott hasste. Das war sein Konflikt. Aber er hatte ein unglaublich sensibles Gewissen dafür, um was es geht. Und deswegen war dann auch die Erlösung umso größer erfasst worden von ihm als von uns. Es ist so schwierig, sich vorzustellen, einen Menschen heute, der noch um sein Heil zittert, der weiß, er könnte wirklich in die Hölle kommen, und der dann auch eine umso größere Freude empfindet, wenn er spürt, das Problem ist gelöst im Glauben an Jesus Christus, der uns so geliebt hat, dass er sein Geschöpf, das die Strafe verdient, nicht mit ansehen konnte, dass das Geschöpf, das geliebte Geschöpf Mensch, die Strafe erleidet. Und so kam er selber und nahm die Stellvertretung auf sich, ließ sich prügeln, aufs Kreuz legen, im Wortsinn des Wortes, aufs Kreuz legen und von den Menschen bestrafen. Und das, hat er gesagt, war wie ein Sprung in den Himmel. Jetzt war er durch. Und das gab ihm dann auch eine unverschämte Gelassenheit. Und so fing er an zu predigen und sich mit seiner Kirche anzulegen. Wie kann ein Papst zum Beispiel Sünden erlassen und dafür auch noch Geld verlangen durch Ablassbriefe? Wie kann ein Mensch etwas verlangen, was doch Jesus Christus längst vollbracht hat? Wie kann ein Papst meinen, er könnte Sünden vergeben, ein Mensch, der auch nur ein Sünder ist, indem er Ablassbriefe verkauft und man könnte mit dem Geld seine Seele lösen? Jesus Christus hat das teure, kostbare Opfer vollbracht. Da brauche ich keine Reliquienverehrung mehr, Ablassbriefe und so weiter. Sondern jeder Mensch, das war einer dieser Thesen von den 95 gegen Ablass, die er an dem 31. Oktober am Abend vorm Allerheiligenfest an die Türe der Schlosskirche von Wittenberg genagelt hat. Jeder Mensch, der ernsthaft bereut, ist frei. Der hat die Vergebung der Sünden, der ist vor Gott bereut. Und dadurch kam dann das in Gang, was dazu führte, dass die evangelische Kirche entstand. Und deswegen sitzen wir heute Morgen hier. Nur, es ist interessant zu sehen, dass diese geschichtliche Folge dann dazu führte, dass die sogenannte evangelische Freiheit dann dazu führte, dass man meinte, ja, also dann können wir auch die Ehrfurcht ablegen, dann können wir auch das Zittern um unser Heil vergessen. Wir haben Vergebung für alle Sünden durch Jesu Tod und jetzt können wir die Welt neu entdecken. Ja, es war richtig. Man konnte die Welt endlich neu entdecken und man konnte neu entdecken und das war eine große Freiheit, Bauer zu sein, Metzger zu sein, Schmied zu sein, Schuhmacher zu sein, ist auch Gottesdienst. Ich muss nicht ins Kloster gehen, um Gott gefällig zu leben, sondern in der Welt sein und nicht von der Welt sein, genau wie es Jesus hier betet, ist möglich, indem ich das, was ich tue in der Welt, als Gottesdienst tue. Und jeder normale Beruf bekam dadurch eine unglaubliche Aufwertung, eine neue Würde. Und jeder Mensch hatte direkten Zugang, nicht erst vermittelt durch die Kirche, zu Gott, wenn er an seinem Arbeitsplatz kurz die Hände faltete. So war er direkt bei Gott. Er musste nicht erst durch Priester vermittelt das erleben. Und das war eine unglaubliche Befreiung, die aber dann, das ist jetzt halt nicht möglich zu zeigen, in der Kürze einer Predigt dazu führte, dass ich es plötzlich umdrehte. Irgendwann kippte das. Irgendwann kippte das um und die sogenannte evangelische Freiheit wurde für uns das Problem. Weil wir meinten, die Dinge haben ihren Wert in sich, und so langsam verloren wir, dass das nur gut geht, wenn wir sie auch immer wieder in Beziehung zu Gott bringen. Natürlich hat Musik ihren Wert in sich, hat jeder normale Beruf seinen Wert in sich, aber in Beziehung zu Gott erst ist er Gottesdienst. Wenn ich dadurch mich nicht selbst verehre, sondern wenn ich damit Gott ehre, dann ist es Gottesdienst, dann ist es das, was Martin Luther gemeint hat. Und so ist es dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen, das ist jetzt eben das, was wir letzte Woche erlebt haben, dass es Menschen gibt, die sagen, wir müssen in einem Bombardement von Information und weltlichen Beeinflussungen unbedingt wieder Nachfolge Jesu so verstehen, also einige Menschen verstehen sie eben wieder neu so, dass wir uns auch einen Freiraum schaffen müssen von der Welt, auch räumlich, gegenständlich, um das Wesentliche wieder zu gewinnen. Und so nehmen sie freiwillig alte Mönchsregeln wieder auf sich. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Und erleben dadurch natürlich wirklich eine Freiheit, uns hier dienen zu können, solche Abende zu gestalten. Es ist interessant, wenn wir überlegen würden, was müssten wir, das wäre mal interessant, heute reformieren. Nehmen Sie sich mal eine Minute, zwei Minuten. Was meinen Sie, wo müsste die Kirche heute reformiert werden? Also nicht, was können die Deutschen von den Amerikanern lernen oder umgekehrt, sondern allgemein jetzt. Die Kirche, so wie wir sie erleben, wo müsste heute Reformation sein? Könnte es nicht sein, dass das, was damals für Luther wichtig war, abzulegen, zu überwinden, gerade heute wieder gewonnen werden muss? Ein neues Zittern vor der Heiligkeit Gottes, vor der Absolutheit Gottes, vor der Reinheit Gottes, vor der Gerechtigkeit Gottes. Weil das Evangelium sonst nichts bedeutet, weil es so wertlos wird, jemandem zu sagen, Gott liebt dich und er hört daraus nur, ja, selbstverständlich liebt er mich, habe ich auch ein Recht drauf. Und überhaupt nicht mehr spürt, er liebt dich trotzdem. Trotzdem, das kostet ihn nämlich was. Er liebt dich trotz deiner Sünde, trotz deines Lebens ohne ihn. Er liebt dich trotz deiner Gleichgültigkeit. Er liebt dich trotz deiner Undankbarkeit. Er liebt dich trotzdem du ihm nicht die Ehre gibst. Und das alles ist interessant wiederzuentdecken. Wo müsste heute Kirche reformiert werden? Ich habe dieses Problem in der Welt, nicht von der Welt, als junger Christ sehr drastisch erlebt. Es gibt einen Theologen, der hat das mal so gesagt. Am Anfang sind die Jugendlichen radikal und auch ich habe es gemacht. Ich habe, als ich Christ wurde, Platten zerbrochen. Ich habe Bücher verbrannt. Es war ein heiliger Akt unten im Keller. So mit einer Öffnung nach draußen. Ich wurde trotzdem ein bisschen eingenebelt. Ich habe da wirklich Riten vollzogen. Ich habe mich getrennt. Damals von Dingen, von denen ich meinte, das sind unheilige Dinge. Und dann habe ich auch erlebt, dass ich bin mal wieder in die nächste Klasse versetzt worden, zum großen Erstaunen meiner Eltern, habe ich es doch geschafft, auch zu meinem eigenen. Und meine Eltern wollten mich belohnen und wollten mit mir ins Kino gehen, als Dankeschön, vom Winde verweht, hatte ich damals noch nicht gesehen, und wollten mich einladen. Ich habe extrem mittelalterlich reagiert und habe gesagt, das ist die Welt, mit der ich gebrochen habe, ich kann da nicht mitgehen. Und da gab es einen Riesenkrach zu Hause, können Sie sich vorstellen. Mein Vater war nämlich Pfarrer, als Pfarrer der evangelischen Kirche in der FSK, und das ist die Film-Selbstkontrolle. Es war einer der Pfarrer, die im Biebricher Schloss bei Wiesbaden sich Filme angesehen haben und dann mit als Pfarrer, Vertreter der Kirche mit entschieden haben, ab 6 Jahre frei, ab 12 Jahre frei, ab 18 Jahre frei. Musste dann eine ganze Reihe Gewaltszenen sich angucken und sowas. Und feiertagsfrei oder wertvoll und besonders wertvoll und diese Fragen. Und dann bin ich aus dem Haus gerannt zu meinem Seelsorger, das war damals ein 77 Jahre alter Mann, für mich als 16-, 17-jährigen jungen Christ, und habe gesagt, also Riesenproblem zu Hause, Riesenkrach. Und er sagte, jetzt gehst du nach Hause, entschuldigst dich, gehst mit ins Kino, Jesus kann dich auch im Kino bewahren. Und mit großer Betrübstheit bin ich nach Hause und musste mir dann von meinem Vater den sarkastischen Satz anhören. Du bist ja noch ein größerer Pharisäer wie der. Ja, und es war dann natürlich so ein Erlebnis, in dieser Verfassung in den Film Vom Winde verweht zu gehen. Müssen wir uns also in der Welt, nicht von der Welt, von den Dingen trennen? Also gegenständlich, körperlich trennen, räumlich trennen, oder gibt es eine andere Möglichkeit, in der Welt nicht von der Welt zu sein als Christ? Ich denke mal, vielleicht haben wir die größte Chance zur Evangelisation verpasst. Manchmal muss ich das denken, indem wir als Christen auch in der Gefahr sind, die Welt ist da draußen, wir sind hier und die Welt ist böse und Gott hat uns jetzt gerettet und wir fangen an, gut zu werden und wir müssen Angst haben vor der Welt. Sie könnte uns das nehmen, was wir gewonnen haben. Und so sind dann auch unsere Begegnungen und unsere Gespräche immer von einer gewissen Krampfhaftigkeit, anstatt zu wissen, dass mit Gott, das ist nicht einfach so räumlich getrennt, dogmatisch, hart, starr, hier wir, dort die böse Welt, sondern es ist sehr dynamisch. Wir haben vor einem Jahr auch so eine Woche gehabt, offene Abende. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Da war ein Mann, von dem ich mich sehr gefreut habe, dass er meiner Einladung folgte. Und ein liebes Gemeindemitglied meinte diesem Mann dann im Nachgespräch, ich kam so zufällig im Foyer vorbei, zu sagen, so, was ist denn an unserer Gemeinde so, die Gemeindephilosophie, die Auffassung. Wir gehen, das hörte ich so im Vorbeigehen, wir gehen hier davon aus, dass der Mensch im Grunde böse ist. Im Grunde seines Herzens böse ist. Wir haben diesen Mann dann nie wieder gesehen erstmal. In Wirklichkeit ist es doch nicht so einfach mit der Welt um uns und mit der Welt in uns. In Wirklichkeit ist es doch so, darf ich das mal ganz provokativ sagen, Gott hat alles sehr gut geschaffen. Alles ist gut. mal provokativ gesagt, Gott geht um alles herum, was er geschaffen hat, wie ein Künstler um sein Werk und sagt, es ist alles sehr gut. Also die Welt ist nicht böse. Es ist alles sehr gut. Es ist alles Gottes gute Schöpfung. Aber es gibt leider, durch die Kraft des Bösen gab es dann eine Pervertierung des Guten. Der Teufel ist nicht kreativ. Martin Luther hat ihn genannt, der Affe Gottes. Er kann nur nachäffen. Er kann nichts Neues schaffen. Gott hat alles so wunderbar geschaffen. Der Teufel kann nichts Neues schaffen. Aber er kann das Gute, was Gott geschaffen hat, umdrehen, dass es den eigentlichen Zweck seiner Bestimmung verliert, dass es nicht mehr Gott ehrt, sondern dass es uns selber groß macht. Und dann Hochmut kommt vor dem Fall. So ist vielleicht sogar der Fall Satans als Engel aus dem Himmel vollzogen worden. Ich stelle mir das persönlich immer so vor, dass da einer sagte, Gott hat nicht das Recht, Gott zu sein. Es hat nicht alles, was er geschaffen hat, das Recht, ihm zu dienen und ihn zu verherrlichen. Ich will mich selber groß machen. Und so steht es auch an geheimnisvollen Stellen in der Bibel beschrieben. Du schöner Engel, der du selber an die Stelle von Gott dich setzen wolltest, wie tief bist du gefallen. Und dann ist Gott, ist dieser Engel aus dem Himmel verstoßen worden. So lehrt es uns, lehren es uns geheimnisvolle Bibelstellen und hat versucht, die ganze Schöpfung in diesen Fall, also in diesen Verfall, in diesen Abfall von Gott weg mit hineinzuziehen. Und so sind wir als Christen manchmal in der Gefahr zu sehen, das ist alles gefährlich, das ist alles Sünde, das ist alles böse, ist doch gar nicht wahr. Es ist alles Gottes gute Schöpfung. Aber es ist abgefallen von Gott, es ist von seiner eigentlichen Bestimmung weg, es dient ihm nicht mehr, es ehrt ihn nicht mehr. Es ist Babelstruktur. In ein paar Tagen, lange kann es gar nicht mehr dauern, soll angeblich der teuerste Film aller Zeiten, über 200 Millionen Dollar, oh, der wird auch das einspielen, denke ich mir, in die Kinos kommen. Titanic, eine Neuverfilmung dieses Dramas der Titanic. Die Titanen, das ist mit uns passiert, sind die, die den Himmel stürmen wollten, die Götter absetzen, die Giganten der Vorzeit. Dieses Schiff hat nicht umsonst vielleicht seinen Namen so gehabt, Titanic. Und dann eben gibt es Berichte von einer Frau, die auf dieser Titanic war, die ihren Mantel anbehielt, weil sie sagte, hier stimmt was nicht. Und die unter den Passagieren war, die rüberfuhr nach Amerika und dort ein neues Leben beginnen wollten. Das war die Jungfernfahrt. Und die sagte, kein Mensch darf von einer Sache, die er selber schafft, sagen, sie sei unsinkbar. Das ist Gotteslästerung. Die Titanic war mit anderen Dingen zusammen, der Eiffelturm war auch sowas. Eines der Symbole damals am Anfang unseres Jahrhunderts, wir können den Himmel auf Erden errichten durch Technik, durch Industrie, durch unsere eigene Vernunft, durch Materie. Wir richten das Reich Gottes für uns selber hier auf der Erde ein. Wir sind die Götter und wir können machen, was wir wollen, den Himmel auf Erden zwingen. Geht nicht. Und für manche war das damals auch ein Gericht Gottes, was da passiert ist. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie das die Welt am Anfang dieses Jahrhunderts erschüttert hat, diese Nachricht. Das lief um die Welt und löste eine große, große Erschütterung aus. Auch eine große Erschütterung in Bezug auf den menschlichen, optimistischen Menschen, Humanismus, der sagte, wir können alles was machen, was wir wollen. Wir können auch ein Schiff bauen, das ist unsinkbar. Aber Gott muss uns in unserem kleinen Bereich oft gar nicht zeigen, durch solche großen Ereignisse, wie gefährlich dieser Hochmut ist, sondern wir sehen ja in unserem Leben selber, wie wir an Grenzen kommen. Aber gut, da waren wir. Alles ist gut geschaffen und alles ist abgefallen von Gott. Nun, Jesus Christus kam, um alles wieder zu erlösen. Und nun ist eine sehr große Dynamik in Gang gekommen. Wir Christen leben in dieser Spannung. Das zum Schluss. Gott hat angefangen, in unserem Leben uns zu unserer eigentlichen Bestimmung zurückzuführen. Dass unser Leben nicht zur Selbstherrlichkeit dient, dass wir die Götter sind, sondern dass er Gott ist und alles dient zu seiner Verherrlichung. Unser Leben, unsere Ehe, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Kreativität. Alles ehrt ihn, weil er hat uns so wunderbar geschaffen, dass das alles geht. Und es lobt ihn. Und das hat er angefangen in uns. Er hat uns neu ausgerichtet. Und das bedeutet dann Heiligung. Am Anfang für einen jungen Christen wird erstmal das Natürliche geistlich. Und später kommt die zweite Bekehrung. Das Geistliche muss wieder natürlich werden. Wir müssen wieder ganz unverkrampft lernen, in der Welt zu leben und alles zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückzuführen, dass es Gott ehrt. Und dann brauchen wir nicht so verkrampft zu sein, alles abzulehnen oder ganz oder gar nicht. Wir können differenziert sein. Wir können sagen zu einem Menschen, du bist nicht böse, aber du hast deine ursprüngliche Bestimmung verloren. Du bist sehr gut. Du bist nämlich im Bilde Gottes geschaffen. Du hast eine unglaubliche Würde. Und manchmal haben wir vielleicht die große Möglichkeit der Evangelisation in der heutigen Zeit, die an dem Endpunkt angelangt ist, dass sie ja nicht mehr titanengleich meint, sie könnte das Reich Gottes auf Erden errichten, sondern Menschheit ist ja heute am Ende. Wissenschaft hat gezeigt, dass wir damit den Overkill machen können. Wir vertrauen ihr nicht mehr. Wir sind kritisch geworden, vernunftkritisch, zukunftskritisch, optimismuskritisch. Wir sind resigniert. Und wir sind vielleicht an so einem Endpunkt, dass wir schon wieder in einer anderen Weise evangelisieren können, nicht mehr den Stolz des Menschen brechen, sondern diesen gebrochenen, modernen Menschen Mut machen und sagen, weißt du, wer du bist? Du bist nicht nur eine rasselnde Maschine, du bist kein Rädchen im Getriebe, du bist kein Loch in einer Lochkarte, du bist keine Nummer, du bist im Bilde Gottes geschaffen, das, was der Bruder Fritz vor ein paar Tagen so wunderbar gepredigt hat. Du bist mein Fleisch und Blut, Christ und Nicht-Christ, ganz egal, wir sind ein Fleisch und Blut, aber du bist noch der noch nicht wieder weiß, dass dein ganzes Leben auch zu einem Kunstwerk werden kann, wenn du es dem eigentlichen Künstler zur Verfügung stellst. Komm doch zurück zu deinem Schöpfer und fange auch an, in der neuen Spannung zu leben, die ich schon kenne. Dass Gott in mir angefangen hat, das Neue. Und dann müssen wir als Christen in der Welt nicht so leben, wie es manchmal auch mich überkommt und dann überkommt mich große Traurigkeit. Noch gibt es die Kirche, noch glauben manche, noch hat die Bibel was zu sagen. Nein, in Wirklichkeit sind wir ja nicht auf der untergehenden Seite, sondern, wie es ein christlicher Schriftsteller mal sagte, die Menschheit zahnt noch. Also das Neue, was durch Christus begonnen hat, ist ja noch lange nicht fertig. Das Ziel ist eine wunderbare Hoffnung, dass Gott einmal sein wird, alles in allem. Dass er alles durchdringt, die Architektur, die Kunst, die Wissenschaft, dass alles zu seiner Ehre, dass alles Gottesdienst wird. Und dass das Ebenbild Gottes wieder zu seiner ursprünglichen Bestimmung zurückfindet. Als Geschöpf unter dem Schöpferleben, wo unser Leben in dieser Schöpfung den Schöpfer ehrt. Dass das Abbild des Urbild ehrt, dass das Ebenbild weiß, es ist nicht selber Gott, sondern verdankt alles Gott. Und in dieser Spannung leben wir. Wir Christen sind die Menschen, die nicht mehr sind, was sie mal waren, aber die auch noch nicht das sind, was sie mal sein werden. Das ist die zeitliche Spannung und die räumliche Spannung. Wir leben in der Welt, nicht von der Welt. Wir sind nicht ganz von dieser Welt, wir sind von woanders her, hat ein moderner Schriftsteller Ionesco gesagt. Und dieses woanders her gilt es wieder zu finden. Im tiefsten wissen die Menschen, dass sie noch für mehr gemacht sind, als nur hier selber sich zu verherrlichen, ein Leben lang die eigene Größe zu suchen. Es ist so schön, wenn man etwas gefunden hat, was man verehren kann. Die Christen haben das Glück, das zu haben. Wir verehren unseren Schöpfer und alles in unserem Leben soll ihm auch dienen. Das macht glücklich, hingegeben leben, nicht egoistisch, egozentrisch, sondern hingegeben an eine große Sache. Aber diese Spannung müssen wir aushalten. In den Gesprächen mit den Nichtchristen, in den Gesprächen mit den Menschen um uns herum, in den Gesprächen mit der Kultur um uns herum, dass wir in einer Welt leben, die oft davon nichts mehr weiß. Setzen wir sie also wieder mit der Hilfe von viel Gespräch und Kontakt in Beziehung zu dem großen Rahmen, den uns der christliche Glaube anbietet. Gut geschaffen, sehr gut geschaffen, in Sünde gefallen, entfremdet vom Ursprung und von Jesus erlöst. Und der Heilige Geist möchte jetzt die Arbeit tun, uns heiligen. Das heißt, alles wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zurückführen, dass es von Gott durchdrungen wird, bis zu dem großen Ziel, dass Gott alles in allem ist. Dazu segne uns Gott, dazu brauchen wir einander, das kann keiner allein, das ist eine Riesenaufgabe. Was bedeutet Heiligung der Arbeitswelt? Was bedeutet Heiligung der Ehe, der Familie, der Erziehung, der Architektur, der Ästhetik? Was bedeutet Heiligung des Denkens? Was bedeutet Heiligung im Straßenverkehr? Das sind Riesenthemen. Und deswegen brauchen wir einander, um diese Arbeit zu bewältigen und sie in Gang zu bringen. Und wir haben deswegen die Gemeinde. Zum Schluss nochmal Martin Luther. Die Gemeinschaft, und ich lade Sie alle ein, diese Gemeinschaft zu nutzen. Die Gemeinschaft ist uns gegeben, damit wir nicht alleine kämpfen müssen, hat Martin Luther gesagt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.